Ja, schönen guten Abend, Geschwister. Gut. Wir lesen zusammen den Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief, wir sind jetzt in Kapitel 8, wir haben Kapitel 7 letztes Mal gelesen, über ja, die Berufung oder diesen Vers in dem Psalm 110, wo gesagt wird, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Merkwürdiger Vers, der hier ganz intensiv ausgelegt wird im Hebräerbrief, uns erklärt wird, was das zu bedeuten hat, dass Jesus dieser Priester ist, zu dem im Psalm 110 gesprochen wird, derjenige, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, der auferstandene, aufgefahrene Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ein Priester ist auf eine ganz andere Art und Weise, wie die Priesterschaft im der Juden, die ja zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, noch bestand. Es gab immer noch den hohen Priester in Jerusalem, der immer noch mit seiner Priesterschaft Opfer gebracht hat dort im Tempel. Dieser ganze Opferdienst lief immer noch zu dieser Zeit. Und der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert die Geschwister, es sind hier Geschwister, die aus dem Judentum kommen und die in der Gefahr stehen, aufgrund der Verfolgung zurückzufallen in das Judentum, das Bekenntnis zu Jesus aufzugeben oder zumindest, vielleicht haben sie nur damit angefangen, nicht mehr über Jesus zu reden, sondern noch über Gott und ja, sich anzupassen, sich zurückzuhalten. Dagegen sagt der Hebräerbrief, haltet fest am Bekenntnis, schaut auf Jesus. Seht auf ihn, was er für uns getan hat. Und seht darauf, dass es mit Jesus zu leben und das ist was ganz anderes, als in diesem alten Bund zu leben. Er ist ein hoher Priester, der ganz anders ist als die hohen Priester, die wir kennen. Und dann erläutert er das aufgrund der Schrift, aufgrund des Alten Testaments. Es ist nichts, was gegen das Judentum steht, sondern es ist in diesem Judentum, in dem alten Bund, in dem, was Gott in das jüdische Volk, in sein Volk Israel hineingegeben hat, an Prophezeiungen, an Offenbarungen. Es entspricht dem. Es ist genau das, was in der Schrift vorausgesagt ist. Und so ist es kein Gegensatz, sondern es ist etwas Neues, was gekommen ist. Und er sagt, das Gesetz, das alte Gesetz, ist etwas, was schwach ist, was abgelöst, aufgehoben wird. Dieses alte Priestergesetz, dieses alte priesterliche Gesetz von den Opfern, von den Priestern. Und dagegen steht eben die Einsetzung Jesu als Priester in Ewigkeit. Aufgrund der Auferstehung von dem Toten. Er lebt in Ewigkeit. Er ist kein vergänglicher Mensch, kein Priester, der vergänglich ist, sondern er ist ein ewiger Priester. Und deswegen ist die Erlösung, die er uns gebracht hat, eine ewige Erlösung. Und er hat sie uns gebracht als einen Priester, der anders ist als die menschlichen Priester. Er ist heilig. Er ist ohne Sünde. Gleichzeitig aber stellt uns der Hebräerbrief vor, diesen hohen Priester als jemanden, der nicht abgehoben ist, von aller Welt getrennt, irgendwie so ein himmlisches Wesen, was überhaupt uns nicht kennt. Nein, vorher in den Kapiteln hat uns der Hebräerbriefschreiber deutlich gemacht, Jesus ist ein Mensch geworden, so wie du und ich. Er ist ohne Sünde, ja, auch in seinem Menschsein, aber er ist so wie du und ich. Er hat gefühlt, er hat Schmerzen gehabt, er hat Anfechtungen gehabt, er ist durch diese Welt gegangen, so wie du. Er kann dich gut verstehen. Er ist dir ganz nah, er liebt dich, er kennt dich. Du brauchst keine Angst zu haben, er ist dir ganz nahe gekommen und durch ihn darfst du auch Gott, dem Vater, nahen. Da darfst hineinkommen in seine Gegenwart, in seine Nähe. Und das haben wir gestern, oder nicht gestern, letzte Woche gesehen, dass er ein hoher Priester ist, der für uns ist, der sich für uns verwendet, der ein Fürsprecher ist, der uns liebt. Und dann steht in Vers 26, denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester in Jerusalem, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Hier wird das erste Mal von dem Opfer gesprochen, was Jesus gebracht hat als hoher Priester. Sich selbst. Das wird dann noch später genauer erklärt in Kapitel 9 und 10. Darauf gehen wir heute nicht ein. Aber hier deutet er schon mal an, worum es eigentlich geht. Zu erklären und genauer auszulegen, was heißt es eigentlich, dass Jesus der hohe Priester ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. In welcher Form ist er, erfüllt er das, was im Alten Testament durch die Priester und durch die Opfer, die im Heiligtum dargebracht werden, inwiefern wird das in Jesus Christus in einer höheren, vollkommenen Weise erfüllt? Und hier sehen wir, er bringt nicht ständig Schlachtopfer. Er muss nicht ständig für sich selbst und für andere Schlachtopfer bringen, sondern er hat ein Opfer gebracht, sich selbst. Und dann in Vers 28, denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber in Psalm 110, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Er ist nicht einer auf dem Weg, wie die hohen Priester, wie wir alle, sondern er ist vollendet, durch Leiden vollkommene, vervollkommnet, zum Ziel gelangt, sagt uns das Wort. Er hat den Lauf vollendet und ist hoher Priester in Ewigkeit. Und jetzt in Kapitel 8, Vers 1, resümiert der Schreiber, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Hier verbindet er diese beiden Verse im Psalm 110, den ersten Vers und den, ich glaube, es ist der dritte Vers, oder der fünfte, ich weiß nicht mehr. Das heißt also den Vers, wo Gott spricht, du bist Priester in Ewigkeit, und der erste Vers, der gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Wir haben einen solchen hohen Priester. Wir brauchen keinen menschlichen Priester mehr. Das ist die Hauptbotschaft, sagt er, die Hauptsache bei dem, was wir sagen. Ihr seid nicht mehr auf Menschenwerk gegründet. Ihr braucht keine Menschen mehr. Ihr habt einen ewigen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät. Er ist zur Rechten Gottes. Er hat Zugang zu Gott. Er ist direkt, hat den direkten Draht. Er ist zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Hier kommt er auf ein weiteres Thema, was auch noch nicht hier besprochen wird, sondern erst in Kapitel 9. Nämlich das wahre Heiligtum im Himmel, das der Herr errichtet hat. Wird später darauf eingehen, dass Mose ja ein Heiligtum gebaut hat für die Israeliten. So wie Gott es ihm gesagt hat, wie er es tun soll. Nach diesem Vorbild hat er das hergestellt, wie Gott es ihm gezeigt hat. Und darin leben die Israeliten, darin leben die Juden zu der Zeit hier, als es geschrieben wurde. Sie haben dann den Tempel gebaut und haben dort die Dinge, die im Heiligtum auch waren, dort hineingestellt. Die Bundeslade, ob sie zur Zeit Jesu noch da war, wissen wir nicht. Der siebenarmige Leuchter, der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Der Aufbau im Tempel ähnelte dem, wie dem Heiligtum, was Mose hat bauen lassen, nach dem Vorbild, was Gott ihm gezeigt hatte. Aber hier spricht der Schreiber des Hebräerbriefes, Jesus ist ein hoher Priester und es gibt ein Heiligtum. Letztendlich geht es in dem Heiligtum ja um die Nähe zu Gott, Gott zu begegnen, ihm nahe zu sein, ihn zu hören, ihm zu begegnen. Und der Schreiber schreibt uns hier, das ist nicht ein Ort hier auf Erden, sondern das ist im Himmel. Das ist etwas, wo wir, ja, wo wir eigentlich keinen Zugang zu haben. Aber Jesus, er ist Diener in diesem Heiligtum. Er ist der Priester in dem wahrhaftigen Zelt, in dem Heiligtum, im Allerheiligsten, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Hier geht er nochmal auf das Thema Schlachtopfer ein. Okay, Jesus ist dieser ewige hohe Priester. Er muss etwas darbringen, sagt er. Weil das so ist. Priester sind dafür da, um Gaben, Schlachtopfer darzubringen. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Das heißt, er sagt, Jesus muss ein hoher Priester im Himmel sein, weil wenn er hier auf Erden hoher Priester wäre, wäre das sinnlos, weil es gibt dort ja schon Priester. Eben, genau. Richtig. Richtig, genau. Das hat uns der Schreiber ja schon vorher aufgedröselt. Er könnte gar kein Priester sein. Aber im Himmel, im wahren Heiligtum, kann und darf er Priester sein, weil er ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. In Ewigkeit, nicht nach der irdischen Ordnung, den Geboten Mose, wo ein Levit, ein Nachkomme Aarons Priester sein soll. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Er sagt, das, was wir hier auf der Erde haben, diesen Tempel, das ist nur ein Abbild, ein Schatten. Das ist so, als das Licht kommt von da oben, meine Hand ist hier und hier auf dem Dings ist mein Schatten irgendwie, oder hier auf der Erde. Ja, das Kreuz, das sieht man, das ist auch die Taube hier, ne? Schön, der Schatten. Man sieht den Schatten an der Wand und das ist das reale Ding. Und so sagt er, ist das mit dem Heiligtum. Das Heiligtum, was Mose gebaut hat, ist letztendlich nur ein Schatten von dem, was real ist. Was hat der Schatten? Der Schatten hat die Umrisse. Kann die Umrisse sehen. Der Schatten hat keine Farbe. Der Schatten hat keine dritte Dimension, nur zwei Dimensionen. Du kannst an dem Schatten sozusagen nicht die Feinheiten, diese ganzen schönen Feinheiten sehen, auch nicht dieses strahlende, ja, dieses widerspiegelnde. Du siehst nur den schwarzen Schatten an der Wand. So sagt der Schreiber hier, ist das mit dem ganzen Tempeldienst, mit dem ganzen Heiligtumsdienst. Das Heiligtum ist da, der Dienst ist da. Der Opferdienst, die Priester sind da, aber das ist nur ein Schatten von dem, was das Eigentliche ist, das Wahre, was uns jetzt offenbart worden ist, wie er ganz am Anfang gesagt hat. Durch die Propheten hat Gott auf vielerlei Weise früher gesprochen, jetzt aber hat er zu uns durch den Sohn geredet. Auf vollkommene Weise hat Gott sich offenbart. Und auch diese Dinge, was den Priesterdienst angeht, versucht er uns hier, und das ist das Hauptziel, was er uns vorstellen will, ist, was bedeutet es, dass Jesus hoher Priester ist? Was bedeutet es, dass das Priestertum, was wir im Alten Testament sehen, dass das erfüllt ist in Jesus Christus? Und wisst ihr, Geschwister, das ist so wichtig, dass wir diesen Brief haben, weil schon in der ersten Zeit der Christenheit waren viele Christen in der Versuchung, gerade die Heidenchristen waren in der Versuchung, das Alte Testament wegzuschmeißen. Weil sie gesagt haben, ja, der Gott im Alten Testament, der ist so heftig drauf und so, ne? Nee, der hat nichts mit Gott zu tun, mit dem wahren Gott, mit Jesus Christus hat er nichts zu tun. Und dieser Brief zeigt uns auf, nein, es ist derselbe Gott. Aber das, was wir in den Geboten finden, im Alten Bund, ist ein Schatten von dem, von der dem, was Gott uns in Jesus Christus offenbaren will. Okay, ein Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Sie dienen diesem Abbild. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn, dort steht, sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Er sagt also, Mose war auf dem Berg und Gott hat ihn in einer Vision das sehen lassen, was real ist, die Taube, so wie sie hier hängt, hat er ihn sehen lassen. Und er sollte dann diesen Schatten gemacht sozusagen, oder hat den Auftrag bekommen, diesen Schatten da herzustellen. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlaubt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Er sagt hier, Jesus hat einen vortrefflicheren Dienst erlangt. Vortrefflich ist dieser Dienst, weil er wirksamer ist, weil er zum Ziel kommt. Der Dienst, den Jesus tut als, oder getan hat und tut als hoher Priester, ist in viel stärkerer Weise wirksam als der Dienst, den die Priester im Alten Bund getan haben. Wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist. Und darum geht es jetzt. Der bessere Bund. Es ist tatsächlich ein besserer Bund, den Gott geschlossen hat durch Jesus Christus. Und Jesus ist dieser Mittler eines besseren Bundes. Mose war der Mittler des alten Bundes. Jetzt kommt ein neuer Bund, der Bund, den Jesus Christus vermittelt hat. Er ist der Mittler. Wir lesen einmal im 1. Timotheus. Kapitel 2. Das ist eine Ermahnung zum Gebet. Der Mittler eines besseren Bundes. Dieser Bund oder dieser Mittler ist deswegen auch wirksamer, weil er noch mehr Menschen erreicht. Dieser Bund ist nicht nur vortrefflicher, weil er die Menschen in anderer Weise erreicht, sondern auch, dass er mehr Menschen erreicht. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, das ist Kapitel 2, 1. Timotheus. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Paulus sagt hier, ich ermahne nun, dass ihr ganz viel für eure eigenen Probleme betet. Für eure eigenen Nöte und Sorgen vor allen Dingen. Nein, sagt er nicht. Ja, Jesus hat uns auch gelehrt, dass wir für unsere eigenen Nöte beten sollen, dass wir unsere eigenen Nöte vor ihn bringen sollen. Das ist nichts Verkehrtes, das ist was Gutes. Wenn wir ihm vertrauen in unseren Nöten, wenn wir ihm unsere Nöte und Probleme anvertrauen. Aber Paulus sagt uns hier, vor allen Dingen sollen wir flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen tun für alle Menschen. Für alle Menschen. Nicht nur für eine Auswahl von Menschen. Für alle Menschen. Ich musste heute Morgen so dran denken, wir haben als Taufkurs zusammengesessen mit 5 Leuten da, oder wir waren zu, das sind 5 Geschwister, saßen da zu 6. Und diese Geschwister, ich kenne die meisten von denen erst eine kurze Zeit, manche kenne ich erst ein Jahr, manche sogar vielleicht nur ein paar Wochen. Und die haben so unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht. Heftige Lebenserfahrungen teilweise. Wahnsinnssachen, was die erlebt haben. Wo die herkommen. Das ist krass. Und was uns aber eint, wir sitzen da zusammen und lesen das Wort Gottes, was Jesus gepredigt hat vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze. Wir sind alle zusammen begeistert von Jesus. freuen uns einfach darüber, dass er uns gefunden hat und dass wir seine Kinder sind. Und das Krasse ist, ich musste so dran denken, Jesus ist derjenige, der die 99 Schafe stehen lässt und das eine verlorene Schaf sucht. Es ist ihm so viel wert, dieses verlorene Schaf zu finden. Das brennt in ihm. Ich muss dieses Schaf finden. Um mir klar zu machen, manchmal fahre ich hier so durch die Stadt und ich sehe diese vielen Menschen. Ich fahre an so ein paar Menschen vorbei, gucke einmal kurz, sehe da einen und denke so, Mann, du kennst diesen Menschen nicht. Du weißt nichts von ihm. Und du fährst an ihm vorbei, du siehst ihn mal kurz und vergisst ihn sofort wieder. Ist dir egal. Der ist dir egal. Da sind so viele Menschen in dieser Stadt, die sind dir alle egal. Du kennst sie nicht. Die sind dir alle egal. Aber Gott sind sie nicht egal. Jesus möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis dabei, das steht hier jetzt gleich, wir sollen für alle Menschen beten, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm für unseren Rettergott. Rettergott, das ist sein Name. Rettergott. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Gott will das. Dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist so toll, zu sitzen mit diesen fünf Geschwistern und zu merken, ey, wir kommen alle aus so unterschiedlichen Hintergründen, sind alle unterschiedlich alt, haben unterschiedlichste Sachen erlebt und dennoch, wir alle können bezeugen und bekennen, dieser Jesus hat uns gerettet, dieser Retter Gott ist unser Leben gekommen, hat uns gefunden. Lob und Preis und Dank sei ihm. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Na wahr, er ist der Mittler. Der Mensch, Christus Jesus, hat sein Leben als Lösegeld gegeben zur rechten Zeit. Wunderbar. Also, das ist der vortrefflichere Bund, weil es auch für alle Menschen gedacht ist. Er ist für alle gestorben. Auch wenn sie es noch nicht wissen. Auch wenn sie jetzt da draußen rumlaufen und das noch nie geschnallt und begriffen haben. Noch nie jemand ihnen das erzählt hat. Er ist für sie gestorben. Obwohl vielleicht auch sie das gehört haben und gesagt haben, nee. Und auf ihrem Weg sind, so ihr Ding machen. Vielleicht dann am Ende ihres Lebens, wenn sie ihren letzten Atemzug raushauen und sagen, Jesus, ich gebe auf. Hilf mir, rette mich. Einer, der sein ganzes Leben Gott losgelegt hat. Ein vortrefflicher Bund, weil dieser Mensch errettet wird. Vollkommen, völlig gerettet. Das Wort im vorigen Kapitel gesagt hat, völlig gerettet. Nur aufgrund dessen, was er getan hat. Für alle Menschen. Und wir wissen nicht, wer hier alles rumläuft und in seinem Leben irgendwann diese Hand greift, die Jesus ausgestreckt hat durch seinen Tod am Kreuz. Die Rettung ist für alle da. Und deswegen sollen wir für alle Menschen beten. Nicht nur für einige wenige, die vielleicht errettet werden, weil sie erwählt sind. Und die anderen sind zur Hölle verdammt. Wir sollen für alle Menschen beten. Okay. Und dann, was steht hier noch? Vortrefflicher Dienst. Mittler eines besseren Bundes. Aufgrund besserer Verheißungen. Und das ist, kommt jetzt, das erklärt er uns jetzt. Was meint er mit besseren Verheißungen? Er zeigt uns jetzt, was sind diese Verheißungen? Die sind gegeben im alten Bund. Den Propheten, die Juden wissen es doch. Sie müssen doch diese Verheißung einfach nur annehmen und erkennen und begreifen. Und das war das, Paulus Herzensanliegen. Er hat gesagt, ich würde mein Leben am liebsten dafür geben. Ich würde verdammt und verflucht sein, wenn meine Brüder im Fleische Israel doch erkennen möge, dass er der Retter ist, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Messias ist, dass in ihm diese Verheißungen wahr geworden sind. Und deswegen ist er immer, wenn er in irgendeinen Ort kam, gleich erstmal in die Synagoge gegangen. Und hat versucht, anhand der Schrift den Juden vor Ort darzulegen, dass Jesus der Christus ist. Und jetzt lesen wir das. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Das ist ganz logisch. Er argumentiert ja immer von der Logik her, ne? Und sagt, okay, also es gibt einen zweiten Bund. Von dem wird jetzt gleich geredet. Er zitiert jetzt einen langen Abschnitt aus Jeremia. Es gibt einen zweiten Bund. Wenn es einen zweiten Bund gibt, dann macht es keinen Sinn, wenn der ältere besser wäre. Also, ihr Lieben, Brüder und Schwestern, geht doch nicht zurück in den Alten. Der ist nicht so gut wie der Zweite. Denn tadeln spricht er, siehe, und das ist Jeremia 31, Vers 31 bis 34, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund. Und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Was meint er hier? Tadelnd spricht Gott hier durch Jeremia, weil dieser Bund gebrochen wurde durch die Israeliten. Wurde er gebrochen? Aufgrund dessen, was das Neue Testament lehrt, dass wir alle unter der Macht der Sünde stehen. Hier sagt er einfach nur, sie blieben nicht in diesem Bund. Und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden ihr Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Hat ein langes Zitat hier von Jeremia vorgelesen, geschrieben und dann nur eine ganz kurze Auslegung, weil letztendlich das Zitat für sich selber spricht. Worauf es ihm hier in diesem Zusammenhang erstmal ankommt, ist, da ist der neue Bund und hier ist der alte. Und das sagt das Wort doch schon selber. Das alte Wort sagt es. Der alte Prophet hat es gesagt. Der alte Gott ist derselbe Gott dieses neuen Bundes. Und er hat gesagt, dieser alte Bund ist nicht mehr, es wird einen neuen Bund geben. Und er sagt, jetzt ist dieser neue Bund da, der alte, der ist im Verschwinden. Und tatsächlich, wenige Zeit nachdem dieser Brief geschrieben wurde, wann genau, weiß man nicht, aber es mögen nur 10, 20 Jahre gewesen sein, war der Tempel nicht mehr. Der Tempel war zerstört. Wie Jesus es vorausgesagt hat. Um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass dieser alte Bund nicht mehr ist. Es ist ein klares, deutliches Zeichen dafür. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf diesen Bund, auf diesen alten und den neuen Bund, von dem der Schreiber hier spricht. Was ist der alte Bund? Lass uns da nochmal reingucken. 2. Mose 19, er spricht ja davon, dass Gott etwas getan hat. Er hat sich ein Volk geschaffen durch Abraham, das ihm gehören sollte. Und er hat es aus der Sklaverei herausgeführt, aus Ägypten. In Kapitel 19 von 2. Mose steht, als sie dann zum Sinai kamen. Vers 3, Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu.
So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen.
Wisst ihr, wie der Vater zum Sohn spricht, zu dem besseren Mittler? Er flüstert ihm ins Ohr. Er sitzt neben ihm. Der andere Mittler, der alte Mittler, der nicht so vortrefflich ist, der steht unten am Berg so, hier mit seinem, Peter hatte mal gesagt, mit dicken Bauch und kleinen Füßen oder so, irgendwie steht er da. Hallo Gott.
Mose! Du musst den Israeliten unbedingt was mitteilen!
Mit der Flüstertüte.
Ist doch ein schönes Bild, oder?
Dieser Mittler, der erst auf den Berg steigen muss und dann muss Gott herabrufen. Und in Jesus kommt der Vater. Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Wir haben ihn angefasst. Wir haben Johannes sagt, ich habe an seiner Brust gelehnt. Mein Kopf an seiner Brust gelehnt. Die Nähe Gottes in Jesus Christus. So ein wunderbarer, viel besserer Bund.
Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe.
Ja, schönes Bild, ne? Wie so ein Adler fliegt und seine Jungen, die dann aus dem Nest fallen und irgendwie das Fliegen üben und irgendwie dann abstürzen, werden von ihrer Mutter dann aufgefangen und werden dann zurück zum Nest getragen. Wunderschönes Bild. Und das ist auch so, das ist derselbe Gott, weißt du, der liebende Vater, der liebende Gott, der sein Volk nicht im Stich lässt, der sie trägt, der sie befreit hat aus der Sklaverei. Das ist ja nichts, das heißt ja nicht, dass es der alte Bund nichts ist oder völlig bescheuert oder blöd oder doof. Das ist ein toller Bund, dieser alte Bund. Das ist ein schöner Bund. Man sieht da so wunderbar das Wesen Gottes. Er ist ein Rettergott, auch hier. Und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Wichtig ist an dieser Passage zwei Wörter. Wenn, dann. Wenn, dann. Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Dann lesen wir, dann wird er verkündigt er ihnen das ganze Gebot, die ganzen Gebote, all diese schweren Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, aber dennoch so schwer zu halten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, ehre deinen Vater, deine Mutter. Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen. Nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten, sollst dein das Haus deines Nächsten nicht begehren, die Frau deines Nächsten nicht, den Knecht, Magd, Rind, Esel, noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Und dann die vielen, vielen anderen Gebote, die dann kommen hier. Und in Kapitel 24 wird uns dann der Bundesschluss berichtet. Darauf kam Mose in Vers 3 von Kapitel 24. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, ja, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Jedes Wort. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Was sind diese Worte? Du sollst nicht, du sollst nicht. Und am Ende steht von den ganzen Geboten in Kapitel 23, Vers 21, hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird eure Vergehen nicht vergeben. Denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Wieder hier dieses Wenn, dann. Das ist der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Der alte Bund. Ja, wir wollen ihn halten. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 7, lesen über einen frommen Juden, der diesen Bund sehr geliebt und geachtet hat. Kapitel 7 im Römerbrief. Da sagt Paulus, und das ist alles natürlich im Zusammenhang hier zu sehen, aber Paulus spricht über das Gesetz und wie das Gesetz letztendlich ihm nicht zur Hilfe geworden ist. Er sagt in Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde, und hier spricht er von dieser Macht in seinem Herzen, die er erkannt hat, die er begriffen hat, die er verstanden hat, diese Macht der Sünde, aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Er sagt, dieses wunderbare Gesetz, dieses Gebot, dieser Bund, den Gott gegeben hat, der ist so wunderbar, so herrlich, so gut, so heilig. Es ist gut, das Gebot Gottes. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht begehren. Aber was ist seine Erfahrung? Er sagt, ich war klein, mein Herz war rein. Und dann kam es das erste Mal, dass mir gesagt wurde, Junge, du sollst nicht begehren. Er sagt, das hat in mir was ausgelöst. Da ist etwas bei mir passiert. Die Sünde, die Macht, diese Macht der Rebellion gegen Gott hat mich getäuscht und hat mich in mir, hat dieses Gebot genommen und hat genau das Gegenteil bewirkt von dem, was das Gebot eigentlich sollte. Das Gebot sollte mir helfen, zu sehen, was ist gut und richtig und was ist falsch und böse. Was führt dazu, dass der Bund mit Gott gehalten wird? Und was führt dazu, dass der Bund gebrochen wird? Dafür ist das Gebot doch da. Es ist doch gut, zu erkennen und zu begreifen, wie bleibe ich in dieser Nähe mit Gott, in dieser vertrauten Nähe. Aber Paulus sagt, das Gebot, die Sünde, die ist so fies, dass sie dieses gute Gebot gebraucht, um etwas Negatives in mir zu bewirken. Sie hat mich überwunden. Ich starb. Ich bin geistlich tot in meiner Rebellion gegen Gott. In mir ist etwas hochgekommen und ich bin plötzlich zum Werkzeug der Sünde geworden. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ich bin ein frommer Jude. Ich liebe das Gebot Gottes. Ich liebe diesen Gott. Ich will diesen Bund halten. Wie das Volk Israel sagt, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das war das Herz von Paulus. Ich will dieses Gebot tun, aber in mir ist eine Kraft am Wirken, die mich dazu bringt, dieses Gebot zu brechen. Ich bin fleischlich, sagt er. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Denkens, meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Der alte Bund ist ein Bund, der seine Grenzen hat. Und die Grenzen sind hier drin. Ich kann dieses Gebot nicht halten. Ich kann darin nicht leben. Und das ist auch das, was Jesus bezeugt hat. Letzten Endes ist das Problem ein Herzproblem, ein kardiologisches Problem. In Matthäus 15 sagt er uns das. Da geht es um diese ganze Sache mit den Geboten und dass letztendlich die Pharisäer und Schriftgelehrten das sich so hingelegt haben, dass sie das Gebot Gottes umgehen können und sich eigene Gebote schaffen, mit denen die sie dann halten, und dabei umgehen sie dann die anderen, die Gebote Gottes im Bund. Und Jesus ist darüber nur empört, weil sie aufgrund dessen dann andere wiederum richten. In Matthäus 15. Und wir lesen jetzt nicht die ganze Passage, aber wir lesen zum Schluss hin. In Vers 16 von Kapitel 15, Matthäus. Habt das? Matthäus 15, Vers 16. Er aber sprach: Seid auch ihr noch unverständig, zu seinen Jüngern? Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. Jesus zeigt auf, das Problem ist in dir, in uns. Das Herz ist dreckig, ist verunreinigt, ist voll von Rebellion. Die Sünde hat in mir Begierden wachgerufen, wie Paulus sagt, durch das Gebot sogar. Das Gebot, das gute Gebot ist sogar negativ, hat negativ gewirkt in meinem Leben. Und so ist dieser Bund, dieser alte Bund, auf jeden Fall verbesserungswürdig. Da brauchen wir was Neues. Und von diesem neuen Bund spricht Jeremia. Was ist das Entscheidende des neuen Bundes, wie Jeremia durch Gottes Geist erkannt hat? Zurück in Hebräer 8. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn, in ihr Denken, und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Nicht mehr nur hören, auswendig lernen, aufsagen, anderen lehren, aber nicht tun. Weil das Herz, weil es nicht im Herzen ist, soll in ihrem Herzen sein, sagt er. Das Wort soll in deinem Herzen sein, sagt er ihm. Und es ist nicht hineingekommen ins Herz. Es hat Rebellion ausgelöst in ihm. Heuchelei, Verdrehung, alles Mögliche hat es ausgelöst. Sie haben den Bund nicht gehalten. Und auch wenn wir als Christen anfangen, irgendwie das Christentum so umzudefinieren, dass es nur noch um Moral geht und um gut, irgendwie ein moralisches System, ein guter Mensch zu sein, dann laufen wir in die Irre. Wir rutschen in so einen alten Bund zurück, wo es nur darum geht, bestimmte Regeln einzuhalten. Das und das ist gut, das und das ist böse. Wenn du das und das tust, dann bist du ein guter Christ, dann hat Gott dich lieb. Wenn du das das tust, dann bist du ein böser Mensch und bist kein Christ und Gott hat dich nicht lieb. Das ist der alte Bund. Der neue Bund ist ein anderer. Ich gebe meine Gesetze, meine Gebote in ihren Sinn und sie werden und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein und kein wenn dann. Kein wenn dann. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Und dann zeigt er auf, was die Grundlage dieses neuen Bundes ist, denn ich werde gegenüber ihnen, werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Nie mehr. Wunderbares Geschenk der Vergebung. Lass uns eine kurze Geschichte dazu lesen, zum Abschluss in Lukas 19, wo wir das sehen können, diesen neuen Bund. Lukas 19. Kindergeschichte. Alle, die im Kindergottesdienst waren, kennen diese Geschichte. Aber ob sie sie verstanden haben, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Vielleicht damals als Kind verstanden. Heute nicht mehr. Keine Ahnung. Die ist einfach zu klasse. Er ging hinein, Jesus ging hinein, zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberbanker und war reich. Ein abgezocktes Schwein. Der so richtig cool war. Ich weiß es nicht. Also ich habe so, musste so denken, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Bild, so ein Banker. Oder? Ja, so ein richtig. Es gibt. Nein, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Ich will keinen, der in der Bank arbeitet oder Banker ist, zu nahe treten. Aber so, das ist doch das Bild, was wir so haben. So, unser Feindbild. Ja, das spricht ja auch über uns. Wir sind es ja nicht. Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen. Was für eine Veränderung hier schon beschrieben ist in diesem Menschen. Ein Oberzöllner, der Jesus sehen will. Das ist schon ein Wunder an sich. Das ist schon krass. Da ist schon so viel passiert in seinem Leben. Weil er an seine Grenze gekommen ist. Wo er gemerkt hat, dieser Reichtum, der bringt mir nichts. Da komme ich nicht weiter. Ich brauche etwas anderes im Leben. Irgendwie habe ich von diesem heiligen Mann gehört, von Jesus. Und wie er aber auch mit Zöllnern und Sündern umgeht. Und vielleicht habe ich da eine Chance, doch nochmal was irgendwie mit Gott anzufangen. Die Pharisäer lassen mich nicht. Die sagen, ich bin ein unreiner Typ. Die Leute gucken auf mich herab, weil ich so ein Fiesling bin. Und ich meine, ich bin es ja viele Jahre lang gerne gewesen, habe es genossen. Aber irgendwie ist er an einem Punkt in seinem Leben gekommen, wo das nicht mehr reicht. Und dann sucht er. Er sucht Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt, so ein armer kleines Würstchen. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe. Er wollte natürlich nicht gesehen werden, deswegen lief er voraus. Und er hat sich in diesem Baum versteckt, wo ihn dann möglichst auch keiner sieht. Denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Das ist so eine krasse Wendung. Der Zachäus wollte nur einen Blick auf Jesus werfen, wollte wissen, na, wer ist denn das vielleicht? Vielleicht kann ich durch einen Blick, den ich auf ihn werfe, irgendwie etwas von ihm empfangen sozusagen. Ja, wenn ich nur so einen Blick auf ihn werfe, das ist wie die Frau, die gesagt hat, oh, wenn ich die Quaste seines Gewands anrühre, dann werde ich bestimmt heil. Und Jesus macht genau dasselbe wie bei dieser Frau. Er sagt, Moment, das reicht mir nicht. Hier dieses einmal anfassen oder einmal auf mich gucken, das reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich muss bei dir zu Gast sein. Du willst mich nur angucken? Ich will in dein Leben rein. Du willst nur mal wissen, wie ich so bin? Nein, ich will mit dir leben. Ich will dein Leben auf den Kopf stellen. Wie peinlich. Er bleibt stehen, nennt ihn beim Namen. Und das zeigt uns, Jesus ist schon längst auf der Suche nach ihm. Da heißt, da wartet einer auf mich in Jericho. Den werde ich mir catchen. Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab. Das Wunderbare, dass Zachäus eine reife Frucht ist, die da am Baum hängt und die Jesus nur pflücken muss. Er ist frei dort, nicht auf die Leute zu sehen, sondern er sieht Jesus und er steigt eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Endlich hat er Freude in seinem Leben. Der ganze Reichtum hat ihm keine Freude gebracht. Aber Jesus, der hat ihnen Freude gebracht. Und als sie es sahen, murrten die Leute und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Ja, wir sind doch alle Sündiger, Sünder. Das ist der neue Bund. Die haben es noch nicht begriffen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Seht ihr die Herzensveränderung in diesem Mann? Voll Freude, aller Freiheit und Liebe kann er das Gesetz Gottes halten. Das, was er erschlichen hat, gibt er zurück. Und er gibt sogar noch mehr. Er ist bereit, seinen Reichtum zu teilen mit den Armen. Er geht noch weiter, als das Gesetz es fordert. Er hat die volle Freiheit. Und was hat das diese Veränderung gebracht? Dadurch, dass Jesus in sein Leben eingekehrt ist, die Liebe Gottes ihm nahegekommen ist, all seine Sünde ist vergeben, hat Jesus hinweggenommen, er hat das Lösegeld bezahlt. Und jetzt ist er verändert, befreit. Und Jesus sprach, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Vom Rettergott, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. ist, dieser neue Bund, in dem wir leben. Jesus, wir preisen dich und danken dir dafür, dass wir in diesem neuen Bund leben, dass du uns gerettet hast. Und wir preisen dich dafür, dass wir in diese Freiheit und Freude hineingeführt werden, dass wir gerne in deinen Ordnungen leben wollen, Jesus. Da, wo es nicht so ist, Herr, da haben wir, glaube ich, noch nicht wirklich begriffen, wie sehr du uns liebst und was du für uns getan hast. Jesus, hilf, dass wir in diesem neuen Bund bleiben, dass wir festhalten an dir, dass wir an dem Bekenntnis festhalten an dir, Jesus, dass wir uns nicht zurückwerfen lassen. Ja, dass wir nicht in Gesetzlichkeit verfallen und uns in diesen alten Bund zurücktreiben lassen, sondern dass wir in dem bleiben, was du uns gegeben hast. Hilf uns, das mehr und mehr zu begreifen, zu verstehen und auch anzunehmen und daran zu leben. Danke, Jesus, für deine Rettung, für deine Befreiung. Danke dafür, dass wir nicht mehr den Buchstaben dienen, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir dich erkennen, dass wir dir nahe sein dürfen, obwohl wir Sünder sind. Danke, dass du uns